Domradio Sternzeit. Reportage am Samstag.
Und da haben wir heute eine Sternzeit-Reportage. Heute mit Domradio-Reporterin
Milena Fuhrmann.
Und mit mir Benedikt Kaiser. Und die Reportage trägt den Titel Und das Leben ist trotzdem schön, junge Menschen mit Krebs. Milena, du hast eine junge Frau begleitet, die mit Anfang 20 die Diagnose Krebs bekommen hat.
Ganz genau. Ich habe Lisa aus Köln begleitet und wie du schon gesagt hast, 20 war sie, als sie die Diagnose Krebs bekommen hat. Eine Diagnose, die klar einfach mit einem Schlag alles verändert hat. Trotzdem, Lisa hat sich nicht unterkriegen lassen, hat gekämpft und zwar nicht nur um ihr Leben, sondern auch um ihre Lebensfreude. Und wie sie das gemacht hat, das hat sie mir erzählt.
Unser Thema heute in den nächsten 2 Stunden Sternzeit. Lisa aus Köln war 20 Jahre alt oder besser gesagt 20 Jahre jung, als sie der Ärzte gesagt haben, dass sie Krebs hat. Sie hat gekämpft und vor allem hat sie sich trotz der Krankheit nicht die Freude am Leben nehmen lassen. Domradio-Reporterin Milena Fuhrmann hat sie kennengelernt und eine Zeit lang begleitet.
Und angefangen hat das alles mit einem Knoten auf Lisas Hals, der, wie sie selbst gesagt hat, zwar nicht wehgetan hat, aber er war ziemlich dick. Also was macht sie? Sie geht zum Arzt. Danach folgen viele, viele verschiedene Untersuchungen. Dann wird sie operiert, damit man eine sogenannte Biopsie nehmen kann, also eine Gewebeprobe. Ja, und dann steht es fest, es ist ein Hodgkin-Lymphom, also Lymphdrüsenkrebs.
Also als ich die Diagnose bekommen habe, ich glaube im ersten Moment war ich eher gelassen, weil das war einfach der Schock, ne? Weil man bekommt man schon mal gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie haben Krebs. In den ruhigen Momenten hat man dann erstmal realisiert, was eigentlich passiert ist. Und dann macht man sich natürlich seine Gedanken, wie geht's jetzt weiter? Ich war mitten in der Ausbildung. Schaffe ich das? Wie sieht das mit meinem Job aus? Kriege ich das überhaupt hin? Ne, weil sowas ist ja kein leichter Punkt.
April 2014 war das und danach ging alles ziemlich schnell. Ende April ging es mit der ersten Chemotherapie los. Die ersten beiden waren die stärksten. Die hat sie auf der onkologischen Station in der Kölner Uniklinik bekommen. Da war sie dann insgesamt 4 Wochen durchgehend im Krankenhaus. Die restlichen 4 Monate hat sie die Therapie ambulant bekommen. Das heißt, sie ist nur für die Chemo ins Krankenhaus gegangen, blieb dort für ein paar Stunden und konnte dann wieder nach Hause gehen.
Das war bei mir immer donnerstags gewesen, meistens. Bin donnerstags hin für 4 Stunden oder 5 Stunden, je nachdem, wie schnell es durchlief. Konnte dann aber übers Wochenende nichts mehr machen, weil die Nebenwirkungen von Mal zu Mal immer schlimmer wurden. Anfangs ging es noch. Auch im Krankenhaus war es nicht so schlimm, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Aber von Mal zu Mal, da der Körper geschwächt war, kam immer mehr raus mit den Nebenwirkungen.
Das war auch der Moment, in dem Lisa klar wurde, was das eigentlich bedeutet, krebskrank zu sein.
Nach der ersten Therapie habe ich das gemerkt, dass mein Leben sich um 180 Grad drehen wird, zumindest in der Zeit der Behandlung. War zwar schwer für mich, weil ich bin immer jemand, der gern auf Achse ist und immer unterwegs und von jetzt auf gleich nichts mehr zu machen und nur zu Hause zu liegen und zu warten, was passiert, war schon schwer.
Was es mit Lisa gemacht hat, die Therapie gegen den Krebs, wie sie das erlebt hat, darüber reden wir gleich weiter. Jetzt gibt's erstmal ein bisschen Musik. Domradio-Reporterin Milena Fuhrmann hat eine junge Frau begleitet, die mit 20 Jahren die Diagnose bekommen hat. Ein Ereignis, Milena, das das Leben von Lisa wahrscheinlich erstmal komplett auf den Kopf gestellt und verändert hat.
Absolut. Der Tag der Diagnose ist für Lisa wie eine Grenze, wie eine Markierung in ihrem Leben. Das merkt man auch, wenn man sich mit ihr unterhält. Dann spricht sie nämlich auch ganz gezielt von der Zeit vor der Diagnose.
Ja, vor der Diagnose habe ich sehr, sehr viel Sport gemacht. 3-4 Mal in der Woche. Und ich habe mich sehr, sehr viel mit Freunden getroffen. Bin einfach rausgegangen, feiern gegangen. Alles das, was gerade ansteht.
Also alles, was man halt als junges Mädel macht. Sie steckte zu der Zeit auch mitten in der Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Die musste sie dann zwischenzeitlich logischerweise auf Eis legen, was sie auch sehr runtergezogen hat. Aber dazu kommen wir später nochmal.
So eine schulmedizinische Krebstherapie hat ja auch jede Menge Nebenwirkungen. Äußerlich das auffälligste, der Haarausfall.
Klar, bei Lisa kam neben dem Haarausfall aber auch noch Übelkeit dazu. Und vor allem aber auch Schmerzen am ganzen Körper.
Das war wie bei einer Grippe, wenn man so extreme Knochenschmerzen hat. Nur in meinem Fall war es halt 10-mal schlimmer. Ich konnte noch nicht mal ein leeres Glas heben oder eine Gabel zum Essen. Das war, oder auch schlafen, das ging gar nicht mehr. Ich habe in einer Woche habe ich vielleicht die Hälfte geschlafen, was man ja sonst als normaler Mensch schläft, weil ich durch die Schmerzen wachgehalten wurde. Da haben auch keine Schmerztabletten mehr geholfen.
Und wie du eben schon gesagt hast, der Haarausfall gehört zu den bekanntesten oder auffälligsten Nebenwirkungen einer Chemotherapie. Und das ist eine Sache, die generell für Frauen natürlich sehr belastend ist und die natürlich auch Lisa sehr zu schaffen gemacht hat.
Ja, man identifiziert sich damit als Frau. Und das ist halt in dem Fall nicht mehr da gewesen. Und das war am Anfang schon ziemlich hart, aber ich muss sagen, da habe ich mich auch ziemlich schnell dran gewöhnt.
Trotzdem, an den Moment, als die anfingen, ihr auszufallen, die schönen langen braunen Haare, daran kann sich Lisa bis heute noch sehr gut erinnern.
Ich weiß das noch ganz genau. Ich war montags duschen, wollte mir die Haare kämmen und da habe ich schon gemerkt, dass die ersten Haare ausfallen. Und ich wollte es mir nicht antun, dass ich mir die stückchenweise rausziehen kann. Habe mir sofort einen Termin beim Friseur gemacht, bin mittwochs hingefahren. Wir haben versucht, noch eine Kurzhaarfrisur herauszuholen, aber das hat auch nicht mehr funktioniert. Und da habe ich ihm direkt gesagt, die können alle komplett ab.
Ja, und dann waren die langen Haare auf einen Schlag weg. Und auch wenn sie von sich aus sagt, dass sie sich daran schnell gewöhnt hat, rückblickend sagt sie, war das die härteste Zeit für sie. Das Thema Sterben hat sie zwar immer ausgeblendet, aber es gab auch viele Momente, wo es ihr nicht leicht fiel, positiv zu bleiben.
Angst um mein Leben hatte ich nicht, aber teilweise wollte ich einfach nicht mehr weitermachen, weil diese Nebenwirkung nicht mehr auszuhalten war. Also für mich war es in dem Moment das Schlimmste, diese Nebenwirkung. Ich wollte einfach nicht weitermachen. Die letzten Wochen waren für mich am schwierigsten. Aber es hat mir auch ein bisschen Motivation gegeben, dass es halt das Ende ist und dass es bald vorbei ist. Das war so der Motivationspunkt bei den letzten zwei Therapien.
Lisa, 20 Jahre alt, aus Köln, hat die Diagnose Krebs bekommen. Jetzt gibt's im Domradio hier erst gleich die Nachrichten. Erstmal danach lernen wir Lisa weiter kennen. Domradio-Reporterin Milena Fuhrmann stellt uns heute Lisa aus Köln vor, die mit 20 Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen hat. Milena hat sie ungefähr ein Dreivierteljahr lang begleitet. Milena, was wir jetzt hören, das ist bei Lisa zu Hause.
Ganz genau, das sind Lisa und ich, wie wir in ihrem Zimmer sind und sozusagen ihren Kleiderschrank durchforsten. Das Zimmer von Lisa ist ganz klassisch, würde ich mal sagen. In der Mitte steht ein Bett, rechts davon die Kommode und das Fenster, darunter der Schreibtisch. Und links vom Bett, da steht der große Kleiderschrank, in dem Lisa und ich gerade am Rumwühlen sind. Und wie jedes junge Mädel legt natürlich auch Lisa sehr viel Wert auf ihr Äußeres, klar. Und sie sagt sogar, dass sie auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Nagellack oder Schminke, vor der Krankheit gar nicht so krass geachtet hat, seit der Diagnose, aber vor allem seitdem sie ihre Haare verloren hat, umso mehr.
Ja, weil ich habe ja nichts anderes gehabt, was mich als weiblich definieren konnte und das habe ich dann an der Kleidung, an den Nägeln oder am Schminken dann festgelegt.
Wo hast du das denn alles versteckt?
In der geheimen Schublade.
Ah, die geheime Schublade. Ganz viel Zeugs.
Das ist hier mein ganzer Nagellack. Ich glaube, ich hatte vorher nur 5 Stück und mittlerweile sind es 20.
20?
Das also gefühlt, ja.
Okay, und was hast du da? Hast du da eine Lieblingsfarbe oder?
Rot natürlich.
Rot.
Also verschiedene Rottöne. Okay, das jetzt nicht.
Das ist rot. Wir haben hier einmal dunkelrot. Rocking Love. Lotus-Effekt, auch in Rot. Nochmal ein Rot. Sehr cool. Ach, ich glaube, die Farbe kenne ich. Electrite, ja. Okay, das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ja, 9. Ja, wenn wir das noch mitnehmen, 10 verschiedene Rottöne. Warum denn ausgerechnet Rot?
Ich weiß nicht, das war schon immer meine Lieblingsfarbe.
Deswegen auch die rote Tapete. Also wir haben ja hier eine Blumentapete, weißer Hintergrund mit roten Blumen drauf.
Genau. Selbst auf der Arbeit habe ich eine rote Tasse. Also da weiß man ganz genau, wem sie gehört.
Die rote Tasse gehört der Lisa.
Ja.
Ich finde das aber überraschend, weil dadurch, dass deine Haare dir auch ausgefallen sind, ein bisschen, was ja für dich auch ein Zeichen von Weiblichkeit ist, da würde man ja denken, dass man sich dann zurückzieht, weil man eben nicht auffallen will. Aber du hast genau das Gegenteil gemacht.
Ich meine, durch die Mütze bin ich sowieso aufgefallen. Warum sollte ich das nicht unterstützen?
selbstbewusst, die Dame.
Ja, das ist Lisa auf jeden Fall. Sie hat irgendwie versucht, immer das Beste aus der Situation zu machen. Und wenn man dann keine Haare mehr hat, dann kauft man sich halt 20 Nagellacke und macht sich damit schön, auch wenn das jetzt ein bisschen plump klingt. Aber so war es halt tatsächlich.
Sag mal, Milena, viele Krebspatienten, die ihre Haare verlieren, vor allem Frauen, ziehen sich ja dann eine Perücke auf.
Ja.
Das war für Lisa kein Thema?
Nee, gar nicht. Sie hat sich zwar eine gekauft, die hat sie aber genau einmal getragen, fühlte sich damit einfach überhaupt nicht wohl und hat es seitdem einfach gelassen. Stattdessen wurden Tücher oder Mützen zu ihrem, ja, ich sag mal Hauptaccessoire, wenn es um das Styling ging.
Hattest du eine bestimmte Mütze oder hattest du verschiedene?
Also ich hatte eine Lieblingsmütze, weil die am besten saß. Die ist nicht gerutscht, gar nichts, die hat perfekt gepasst.
Dann schauen wir uns die auch gleich an.
Die nicht. Wo hab ich sie denn? Ich hab sie doch noch letztens gehabt. Das Tuch war extra zum Bikini, als ich mal im Sommer, ich glaube einmal, zweimal draußen war, im Schwimmbad.
Achso, und dann dieses Tuch, dieses blaue mit dem schönen Muster, war dann extra das Badekopftuch oder wie?
Genau, das hat dann perfekt zu meinem Bikini gepasst.
Das heißt, du hast wirklich deine Mützen auch auf dein Outfit abgestimmt oder umgekehrt, die Outfits auf deine Mützen. Wie lief das?
Die Outfits nach den Mützen.
Ach echt?
Okay. Ja. Sonst sieht es ja blöd aus. Das war meine Lieblingsmütze, die graue. Die hat einfach zu allem gepasst. Und zur Not musste dann mal die schwarze, obwohl das nicht so angenehm war, weil wie gesagt, es war Sommer. Mhm. Und das Schwarz ist natürlich nicht gerade angenehm.
Ja. Und diese Mützen und Tücher, was haben die damals für dich bedeutet? War das ein Schutzschild oder...
Nee, es war einfach ein Accessoire wie für manche Kettenohrringe oder Uhren. Also es gehörte für mich schon fast dazu.
Also es hatte jetzt nicht so diesen Charakter, ich verstecke mich jetzt unter dieser Mütze, sondern die Mütze hast du getragen wie ein Schmuckstück.
Genau, so ist es. Aber ich muss gestehen, als ich das erste Mal die Mütze ausgezogen habe und rausgegangen bin, also als ich dann langsam wieder Haare hatte, war es mir sehr unangenehm, ohne Mütze rauszugehen.
Okay.
Aber das hat sich dann nach 2 Stunden hat sich das gelegt.
Und heute braucht Lisa gar keine Mütze mehr. Mittlerweile ist ihr Haar lang genug geworden, was sie dann natürlich auch stolz trägt. Aber auf die roten Fingernägel achtet sie immer noch und darauf, dass sie schick gekleidet ist, vor allem im Job.
Jetzt gibt's Musik hier im Domradio und danach reden wir genau darüber, über den Job von Lisa. Domradio-Reporterin Milena Fuhrmann hat die 20-jährige Lisa begleitet. Milena, was ist das, was wir da hören?
Das kann ich dir genau erklären, weil das habe ich nicht gelernt. Das ist ein Gabelstapler und direkt dahinter kommt ein Radlader. Den habe ich nämlich immer mit einem Bagger verwechselt. Das ist aber falsch. Der fährt auf Ketten und der Radlader, der fährt auf Rädern. Deswegen heißt er auch Radlader.
Aha, das macht Sinn, ja.
Ja.
Und wo genau wart ihr da? Auf einer Baustelle?
Nein, nicht ganz. Aber wir waren dort, wo die Bagger herkommen, bei einer Kölner Firma, die Baumaschinen verkauft. Hier arbeitet Lisa, aber nicht auf dem Hof, wo die Bagger stehen. Um sie zu finden, musste ich den Spielplatz für Erwachsene leider wieder verlassen und durch eine Glastür in das dazugehörige Bürogebäude gehen. Die Treppe hoch in den ersten Stock in einem, ja, ich sag mal, ziemlich schnieken Großraumbüro. Da habe ich dann auch die Lisa getroffen.
Demon Zeppelin Köln. Hi Stefan. Ja, nächste Woche sollte das ankommen. Ich habe es vorgestern bestellt. Alles klar. Ich sag dir aber Bescheid, sobald es da ist. Gerne, tschüss.
Lisa ist Groß- und Außenhandelskauffrau und arbeitet in der Personalabteilung der Firma. Über sie läuft die ganze Organisation, Terminabsprache, Finanzen. Als sie die Diagnose Krebs bekommen hat, da steckte sie gerade mitten in der Ausbildung und die wollte sie natürlich auf gar keinen Fall unterbrechen. Also ist sie so oft wie nur möglich arbeiten gegangen.
Ich meine, ich hatte zwar meine Therapie bekommen, aber ich war um jeden Tag froh, den ich arbeiten konnte, weil es war einfach eine Ablenkung für mich. Und dass ich mal nicht daran denken musste, was jetzt wieder auf mich zukommt oder was ich gerade hinter mir habe. Da haben die Kollegen halt auch viel dazu beigetragen.
Was ganz wichtig zu sagen ist, dass sie natürlich keiner dazu gezwungen hat, arbeiten zu gehen. Auch hätte sie ihre Arbeitsstelle dadurch nicht verloren. Sie war also, was das anging, total safe. Für sie persönlich war es aber einfach mega wichtig, so weiterzumachen wie bisher, auch wenn das manchmal gar nicht so einfach war.
Ja, es fiel einem einfach schwer, sich Sachen zu behalten. Also in meiner Ausbildung war das noch so, ich bin zum Kollegen gegangen oder so, die haben mir eine Aufgabe erteilt, habe ich mir behalten können und habe sie auch gemacht. Aber während der Therapie war das so, ich bin zu meinem Arbeitsplatz gegangen und wusste schon gar nicht mehr, was ich jetzt genau, was meine Aufgabe war. Also es war schon, ja, teilweise echt unangenehm. Also in der Zeit bin ich auch oft mit Block und Stift überall rumgelaufen, weil ich nicht wusste, ob ich mir das auch alles merken kann. Weil es kommt dann nicht nur ein Kollege, sondern es kommt mir von 2, 3 Seiten eventuell mal, dass jemand was sagt. Ja, da zweifelt man teilweise auch echt an sich selber, ne? Weil dann denkt man, okay, was ist mit dir los? Früher ging das doch, ne? Aber wenn man mehr darüber nachdenkt, hat man gemerkt, dass das nicht an einem persönlich liegt, sondern wirklich an der Therapie. Und das sollte man sich dann auch eingestehen. Ja.
Einer, der sie dabei immer unterstützt hat, das war ihr Chef und Leiter der Kölner Firma, Stefan Lanio, obwohl er am Anfang schon leichte Bedenken hatte.
Klar, einfach aus dem Ansatz heraus, dass es, ich sag mal, ein starker Eingriff in den Körper ist, eine stark positionierte Kopfsache. Und da wusste man natürlich nicht, was hier passiert.
Deswegen wurde auch alles vorher mit dem Arzt abgesprochen. Außerdem wurde Lisa auch, ja, ich sag mal, beobachtet. Das heißt, wenn der Chef oder ihre Kollegen den Eindruck hatten, dass Lisa mal zu viel gearbeitet hat, dann wurde sie auch kurzerhand nach Hause geschickt.
Und das hat so funktioniert alles?
Ja, absolut, das hat es. Und zwar sogar so gut, dass Lisa ganz normal ihre Ausbildung abschließen konnte und anschließend sogar auch übernommen wurde und jetzt sozusagen die rechte Hand vom Chef ist. Und er sagt, er würde das genauso wieder machen.
Ich sag mal, all die Dinge, die vom Mitarbeiter oder vom Patienten dann in dem Fall dann selber kommen und eigenmotiviert sind, glaube ich, die können dann auch zu einem Genesungsprozess dann beitragen. Und wenn unser Beitrag eben ist, die Kollegin dann hier aufzunehmen und auch zu unterstützen und zu fördern und es ihr gut tut vom Kopf her, und dann finde ich, ist das eine gute Sache.
Das war schon die erste Stunde der Sternzeit-Reportage heute. Jetzt gibt es zur vollen Stunde gleich wie üblich im Domradio das Wort. Und das kommt heute von Lisa selber. Das hören wir gleich.
Glaube, Hoffnung, Liebe.
Glaube, Hoffnung, Liebe. Das war das Wort von Lisa, die wir heute in unserer Sternzeit-Reportage kennenlernen, die uns Milena Fuhrmann, Domradio-Reporterin, heute 2 Stunden lang vorstellt. Und warum sich Lisa dieses Wort ausgesucht hat, was es für sie bedeutet, das hat sie uns auch erklärt.
Die 3 Worte Glaube, Hoffnung, Liebe sind die 3 Elemente, also ich nenne es jetzt mal Elemente, die mich in meiner Zeit im Krankenhaus oder auch danach eigentlich begleitet haben. Weil ohne diese 3 Elemente, Glaube, Hoffnung und Liebe, wäre es mir, glaube ich, viel, viel schwerer gefallen, die Zeit zu überstehen. Und da ich so von diesen 3 Elementen überzeugt bin und von dieser Einstellung, habe ich es mir auf mein rechtes Handgelenk tätowieren lassen.
Eine Stunde Sternzeit bleibt uns noch, um Lisa kennenzulernen, eine junge Frau, die mit 20 die Diagnose Krebs bekommen hat. Was das mit ihr gemacht hat, wie sie damit umgegangen ist, wie sie den Krebs besiegt hat. Eine Stunde sprechen wir noch drüber. In der Sternzeit-Reportage begleiten wir heute ein junges Mädel aus Köln, Lisa. Sie hat mit 20 Jahren die Diagnose Lymphdrüsenkrebs bekommen. Das war jetzt vor 1,5 Jahren. Trotz Chemotherapie und alles, was das mit sich bringt, hat sie versucht, ihr Leben so gut es ging weiterzuleben. Ist weiter arbeiten gegangen zum Beispiel, hat sogar ihre Ausbildung fertig gemacht nebenher. Milena, du hast Lisa zu Hause und auf der Arbeit besucht. Ist sie wirklich schon komplett wieder in ihrem normalen Alltag angekommen?
Ja und nein. Ich erkläre das mal. Zum einen ja, weil sie natürlich schon während der Therapie versucht hat, ihren Alltag beizubehalten, indem sie eben, wie du schon gerade gesagt hast, zur Arbeit gegangen ist und ihre Ausbildung fertig gemacht hat. Zum anderen hat sie sich aber auch irgendwie einen neuen Alltag geschaffen. Es haben sich ja auch ganz grundlegende Sachen geändert. Sie hatte keine Haare mehr. Es sind also ganz banale Sachen wie Haare waschen einfach weggefallen. Stattdessen stellte sich dann die Frage, was ziehe ich an, was zu meiner Mütze passt? Und neben der Arbeit standen dann eben auch Chemotherapie auf der To-Do-Liste. Also sie hat sich sozusagen ihren Alltag neu erschaffen. Und die Therapien, die gehören zwar mittlerweile nicht mehr zu ihrem neuen Alltag, dafür aber immer noch regelmäßige Nachuntersuchungen im Krankenhaus.
Wie sieht das aus? Wie oft sind diese Nachuntersuchungen?
Mittlerweile nur alle 3 Monate, aber dann wird bei ihr wirklich das volle Programm abgefahren. Dann geht's in die Uniklinik nach Köln und da wird sie dann komplett durchgecheckt.
Hallo. Demont, ich wollte mich für Lungenfunktion anmelden.
Ja, darf ich stehen?
Ja, klar.
Ja. Hier sind die Patienten.
Genau.
Jawohl. Kannst du jetzt so ein bisschen runterfahren oder bist du noch sehr aufgeregt?
Nee, noch geht's.
Ja? Ja. Und sind die Tage vorher? Wie war es da für dich? Also jetzt im Hinblick auf den Termin heute?
Ja, ein bisschen angespannt, ne? Aber ja, so eigentlich die Monate vorher ist das eigentlich voll okay. Aber so die Woche vorher, dann merkt man, dass langsam das Anspannung kommt.
Und wie äußert sich das?
Ja, schlafen ist nicht mehr so optimal. Ja.
Aber wenn du dann hier bist, ist es dann so, dass du dann einfach dein Programm abfährst? Oder?
Genau, also dann bin ich eigentlich wieder relativ entspannt und mache halt nur das, was auf meinem Laufzettel steht. Mhm.
Laufzettel, das ist praktisch der Fahrplan, wo Lisa wann sein muss. Lungenfunktionstest, Herzecho, Ultraschall, Blutabnahme und ein abschließendes Gespräch mit der Ärztin standen da an. Los ging es um 8.30 Uhr mit dem Lungenfunktionstest.
Lungenfunktionstest, wie sieht das aus?
Ich versuche es mal zu erklären, das klingt jetzt ein wenig seltsam, aber es sieht so aus, als würde man schnorcheln gehen. Man bekommt eine Klammer, die man sich auf die Nase steckt, damit man da nicht mehr durchatmen kann. Und du bekommst ein Mundstück, das eben aussieht wie so eine Schnorchel, nur dass eben am Ende dieser Schnorchel ein Gummischlauch hängt, der wiederum die Schnorchel mit einem Gerät verbindet, was mich persönlich ein wenig an eine Klimaanlage erinnert hat.
Aha, man wird also an eine Klimaanlage angeschlossen.
Ja, also nicht ganz. Das Gerät sieht halt so aus. Es ist in Wirklichkeit natürlich ein Messgerät, das deinen Atem misst und wird, also auf diese Weise wird dann gecheckt, ob deine Lunge richtig funktioniert. Und das hört sich dann so an.
Okay, und jetzt ein, tief aus und maximal einatmen. Kräftig ein. Stopp. Die Luft anhalten, so klein. Und Schuss aus. Und jetzt wieder einmal alles, was geht. Die Fusionskapazität sieht auch gut aus. Das heißt, das Gewebe ist auch nicht geschädigt durch die Therapie. Also von Seiten der Lunge sieht alles gut aus. Das ist schon mal gut. Ne? Dann wünsche ich Ihnen noch alles Gute. Ich mache hier mal so ein Häkchen dran. Sie warten jetzt noch auf den Ultraschall.
Genau.
Ne?
Bitte schön.
Dankeschön.
Und tschüss.
Tschüss.
Lungenfunktionstest kann also auf der To-Do-Liste abgehakt werden. Danach ging es weiter zum Ultraschall.
Nein, nicht ganz. Vorher ging es noch zum Herzecho und danach erst zum Ultraschall. Dafür mussten wir dann aber erstmal den Gang weitergehen, vorbei an vielen Warteräumen, die voll mit Patienten waren, die darauf gewartet haben, dass sie aufgerufen werden. An einer großen breiten Tür stand dann in Großbuchstaben Herzecho dran. Da musste Lisa dann rein. Ich habe im Gang auf sie gewartet. Mit mir gewartet hat übrigens auch die Mama von Lisa. Lisa geht nämlich grundsätzlich nie alleine zur Nachuntersuchung. Es ist immer jemand von der Familie dabei oder auch Freunde. Das war auch schon während der Therapie so. Es gab eigentlich kaum Momente oder Situationen, in denen Lisa wirklich mal alleine war.
Sie war eigentlich nur nachts alleine hier und mal nachmittags, wenn wir kurz nach Hause gefahren sind. Und das ist das, mit Dasein konnte man ihr eigentlich nur helfen. Ne? Weil wenn was passiert, wie die ersten Haare nach der Chemo ausfallen, das erste Mal bürsten, sind schon welche raus oder das Kissen liegen. Diese Situation haben wir mit ihr zusammen durchgemacht. Ne? Also es war immer einer aus der Familie da. Abends waren ihre Brüder dann da. Doch, das ist, du kannst sonst nichts machen. Du kannst ihr eigentlich nur deine Zeit schenken und sie leiden sehen. Ne?
Mittlerweile sind die Nachuntersuchungen auch nicht mehr so stressig und nervenaufreibend wie zu Beginn der Therapie oder kurz nach der Diagnose. An die Gedanken und Gefühle von damals kann sich die Mama von Lisa bis heute noch sehr gut erinnern.
Also der erste Gedanke war, warum sie und nicht ich? Weißt du, um irgendwo auch den Beschützerinstinkt dann, ich kann meiner Tochter nicht mehr helfen. Ne? Sie muss leiden und sie hat gelitten, gerade bei der ambulanten Chemo zu Hause und das ist eine Situation, du sitzt da und guckst zu und kannst wirklich nichts tun. Und das ist das, was dir als Mutter das Herz irgendwo rausreißt. Ne? Für uns war es beide, Lisa glaube ich auch, wenn ich das so sagen kann, anhand ihrer Reaktion, dass sie sagt, oh, ich muss sterben. Ne? Das ist so.
Jetzt, ein Jahr danach, sieht alles sehr gut aus. Die Ergebnisse waren bisher immer gut bei den Untersuchungen und auch diesmal schien ja dann alles gut zu gehen.
Warum schien?
Naja, zu dem Zeitpunkt der Nachuntersuchung war ja erst die Hälfte sozusagen durchgestanden. Es standen noch an die Blutabnahme und das abschließende Gespräch mit der Ärztin. Und erst dann bekommt Lisa auch die endgültigen Ergebnisse.
Darüber sprechen wir gleich weiter, über die Ergebnisse der Nachuntersuchung. In der Reportage sind wir gerade mit Lisa bei ihrer Krebs-Nachuntersuchung im Krankenhaus. Milena Fuhrmann, Domradio-Reporterin, hat sie begleitet, war dabei. Lungenfunktionstest, Ultraschall, Herzecho, das haben wir schon hinter uns. Was steht jetzt an, Milena?
Der Bluttest, dafür musste Lisa natürlich Blut abgenommen werden. Das fand dann aber, klar, nochmal ganz woanders statt. Das heißt, wir wanderten wieder los durch den langen Krankenhausflur raus aus dem Herzzentrum, wo das Herzecho vorhin gemacht worden ist und der Ultraschall. Da ging es weiter durch eine große gläserne Flügeltür rein in das Hauptgebäude, in das sogenannte Bettenhaus. Und da haben wir uns aber erstmal eine kleine Verstärkung gegönnt, und zwar in Form eines Kaffees. Da haben wir uns am Automaten erstmal einen leckeren, frischen Kaffee gezogen. Mit dem und der neuen Energie ging es dann erstmal weiter in den Aufzug, hoch auf den 5. Stock, und zwar auf die Onkologie. Also die Station, wo Lisa ihre Chemotherapien bekommen hat. Ein Ort, der bei ihr bis heute noch viele Erinnerungen hervorruft.
Ja, schon ein komisches Gefühl, ne? Weil man hat ja teilweise echt gelegen und wusste nicht, wo hinten und vorne ist. Aber umso schöner ist es, wenn man jetzt hier steht und alles ist gut. Nee, also ich habe das meistens immer, wenn ich ins Krankenhaus reingehe, weil dieser Geruch, der erinnert mich dann halt immer an die Therapie. Und aber man gewöhnt sich an den Geruch. Also mittlerweile rieche ich das nicht mehr. Ja. Aber wenn ich jetzt in 3 Monaten wiederkomme, dann rieche ich das halt natürlich wieder. Aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt und jetzt ist auch wieder alles gut. Aber anfangs ist es natürlich immer ein bisschen schwierig.
Da waren wir also auf der Station, wo Lisa ihre Chemotherapie bekommen hat. Jetzt ging es ihr natürlich besser, sie hatte auch viel Kraft. Und ja, da wurde dann auch der sogenannte Blutschnelltest gemacht.
Da können wir sehen, wie die weißen Blutkörperchen sind, die Blutplättchen und wie der rote Blutfarbstoff im Blut ist. Die Werte, die interessieren uns jetzt mal ganz kurz nur, ne? Für die Besprechung.
Danach hieß es dann erstmal warten. Und zwar, ja, nicht lange, nur ein paar Minuten. Aber für Lisa ist das natürlich immer noch ein ziemlich spannender Moment. Es gab nämlich Zeiten, da waren die Ergebnisse, die bei diesem Bluttest rausgekommen sind, eben nicht so gut.
Die Werte waren bei mir immer sehr kritisch gewesen.
Mal oder?
Ja, während der Therapie waren die öfters mal kritisch.
Okay,
mein Körper hat sich nicht wieder schnell genug regeneriert. Deshalb mussten die Therapien immer verschoben werden, weil ab einem bestimmten Wert darf man oder sollte man nicht mehr therapieren. Ja, ist halt öfters bei mir eingetreten.
Es kommen da auch gerade schon die Ergebnisse.
Die Ergebnisse sind da.
Sehr schön, die gefallen uns gut, ne? Mhm.
Sehen
die Patienten auch schon, die können
Quittung.
Auch schon gucken auf die Quittung und sagen, oh ja, bin ich zufrieden? Und das sieht schön aus. Okay. Dann dürfen Sie jetzt weiterziehen zu Ihrem Arzt.
Dankeschön.
Bis dann. Ne?
Tschüss. Macht's gut.
Na, das hat sich ja schon mal gut angehört.
Absolut. Und mit diesen guten Werten ging es dann weiter zur nächsten und letzten Station, und zwar zur Besprechung. Die fand glücklicherweise auf der gleichen Station statt. Also wir mussten da nicht groß weiterlaufen, nur einen Gang weiter zu Frau Dr. Caroline Behringer. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin, Hämatologie und Onkologie und behandelt Lisa schon seit Beginn der Diagnose. Und sie hat viele junge Krebspatienten und weiß, dass es da viele Dinge gibt, worauf man achten muss.
Was heißt das? Ist das ein Unterschied, ob jüngerer Patient oder älterer? Ist Krebs nicht gleich Krebs?
Ja, im Grunde schon. Aber das Besondere oder ich sag mal das Schwierige bei jungen Erwachsenen ist, die an Krebs erkranken, dass einfach bestimmte Dinge noch anstehen, die man bedenken muss, bevor man eben mit der aggressiven Chemotherapie anfängt.
Man muss eben gerade bei dieser Altersgruppe, die sich ja gerade im Prinzip vom Elternhaus lösen möchte, auch auf eigenen Füßen stehen möchte, häufig eben keine abgeschlossene Familienplanung schon hat, auch gar keinen Partner zum Teil oder überhaupt dran gedacht, Kinder zu bekommen, dann stehen die jungen Menschen eben mitten am Anfang ihrer Berufsausbildung oder manche studieren auch noch. Das ist eine Besonderheit, also da muss man eben früh vor der Therapie mit dran denken, Fertilität, also Aufklärung für Maßnahmen eben, um auch bei den Frauen die Ovarien zu schützen oder sonst dann bei den Männern das Sperma wegzufrieren.
Ja, das klingt total komisch, aber daran muss man eben denken. Und solche Sachen wie Eizellen einfrieren wurden auch Lisa angeboten und das hat sie auch gemacht. Ja, sowas muss einfach bei dieser Altersgruppe, also 18- bis 39-Jährigen, immer bedacht werden. Es geht nicht nur darum, sie gesund zu kriegen, sondern sie eben nach Ende der Therapie auch so schnell wie möglich wieder einzugliedern. Und diese Rückführung ins Leben, die beginnt ganz häufig sogar schon während der Chemotherapie.
Da mit Hilfe eines Sozialarbeiters auch früh guckt, wo können wir hier unterstützen, im Sinne einer Reha schon mal in die Wege leiten, spezielle Reha-Kliniken, die halt für junge Erwachsene mit Krebs auch ausgerichtet sind. Und wie kriege ich eben die Wiedereingliederung in das Arbeitsleben wieder hin? Weil man kann sich ja auch vorstellen, diese jungen Erwachsenen mit eben auch einer guten Prognose leben viele, viele Jahre nach Tumortherapie. Und wenn sie nicht wieder in ihr Leben zurückkommen, gibt es natürlich auch finanzielle Einbußen und so weiter. Also auch ein ganz besonderer Punkt eben, den man im Blick haben muss.
Und natürlich spielt auch die Zeit der Nachsorge eine ganz wichtige Rolle. In der Onkologie nennt sich diese Zeit Survivorship, in der die Patienten, also die Survivor, in regelmäßigen Abständen nochmal in die Klinik einbestellt werden, um nochmal genau zu checken, ob alles gut ist und eventuell eben auch Neuerkrankungen dann frühzeitig zu erkennen.
Das heißt, das, was Lisa da im Krankenhaus gemacht hat, was wir gehört haben, das war eben diese Survivor-Nachsorge.
Ja, ganz genau. Bei Lisa ist es im Moment so, dass sie noch alle 3 Monate zur Nachuntersuchung kommen muss. Aber ihre Ergebnisse an dem Tag waren so gut, dass es am Ende sogar mehr als nur eine gute Nachricht gab.
Gut, dann sieht zurzeit ja alles sehr, sehr gut aus. Wir können den Nachsorgeabstand ja jetzt erweitern auf ein halbes Jahr. Wenn in der Zwischenzeit irgendwas sein sollte, dann melden Sie sich bitte bei mir. Ansonsten würden wir uns dann in einem halben Jahr wiedersehen und hoffe ich, dass alles soweit gut ist in dem nächsten halben Jahr.
Ja, alles klar. Gut.
Tschüss, Frau Demuth.
Tschüss.
Na, das sind ja gute Nachrichten.
Ja, total. Und als wir dann da raus waren, da hat man der sonst so taffen Lisa auch wirklich angemerkt, wie ihr ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist.
Einmal durchatmen.
Ja.
Hier stehen wir schon vor dem Krankenhaus. Wir sind also raus aus der ganzen Sache. Mhm. Wie fühlst du dich?
Ja, ich bin erleichtert, dass es jetzt vorbei ist und natürlich ein positives Ergebnis bekommen habe. Und ja, ich denke mal, ich mache mir noch ein paar Gedanken drüber, was ich heute alles so erlebt habe. Aber im Grunde ist alles abgeschlossen, weil ich habe hier positive Ergebnisse bekommen und da muss man eigentlich nicht drüber nachgrübeln. Im April habe ich dann wieder die nächsten Termine und ja, bis dahin lasse ich es mir gut gehen.
Lisa aus Köln, die mit 20 Jahren die Diagnose Krebs bekommen hat, die wir heute in der Sternzeit-Reportage vorstellen. Eine halbe Stunde Sternzeit haben wir noch. Nach den Nachrichten reden wir darüber, was die Krankheit auch, als sie dann überstanden war, mit Lisa gemacht hat und wie sie insgesamt die Krankheit auch verändert hat. Lisa aus Köln war 20 Jahre alt, als sie von den Ärzten die Diagnose bekommen hat, Lymphdrüsenkrebs. In unserer Sternzeit-Reportage haben wir sie heute begleitet. Domradio-Reporterin Milena Fuhrmann hat sie ein Dreivierteljahr lang begleitet bei ihrer Therapie, der Chemotherapie. Hat sie zu Hause besucht, war mit ihr auf der Arbeit und auch natürlich im Krankenhaus mit dabei.
Ja, und Lisa hat viele schwere Zeiten erlebt. Sie stand mitten in der Ausbildung, als sie die Diagnose bekommen hat. Sie hat ihre Haare verloren, musste durch eine schmerzvolle Therapie. Trotz allem hat sie aber auf meine Frage, ob das Leben denn trotzdem schön ist, eine ganz eindeutige Antwort.
Natürlich. Also sonst hätte sich der Kampf ja nicht gelohnt. Sonst würde ich ja nicht hier sitzen und mein Leben leben.
Und sie geht sogar einen Schritt weiter und sagt, dass es jetzt sogar noch besser ist als vorher.
Ja, vorher war ich nicht so viel unterwegs, weil ich auch nicht so viel nachholen musste. Aber ich habe halt gelernt, dass man alles mitnehmen muss, was geht, weil jederzeit kann es vorbei sein. Deswegen genieße ich jetzt das Leben umso mehr.
Und mitgenommen hat sie tatsächlich alles, was ging. Sie hat ihre Ausbildung fertig gemacht. Sie wurde eines der Gesichter der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Eine Stiftung, die sich eben speziell mit dieser Altersgruppe oder für diese Altersgruppe einsetzt. Sie ist auch richtig viel rumgekommen, war auf einem Charityball der Deutschen Knochenmarkspende in Berlin und hat sogar eine Reise in die USA gewonnen. Alles Dinge, die sie eben erst durch diese Krankheit erlebt hat. Und deswegen rät sie auch jedem, der gerade Ähnliches durchmacht, muss, sich nicht unterkriegen zu lassen, auch wenn es schwer fällt.
In dem Moment ist es kacke, ja. Aber ja, man muss dann auch mal in die Zukunft schauen, was einen noch erwartet. Und ja, man sollte sich auf jeden Fall nicht von der Krankheit unterkriegen lassen und sich auch nicht abschotten, weil das ist das Schlimmste, was man machen kann.
Es schadet nicht, wenn man sich mal Unterstützung holt. Ganz im Gegenteil. Es hilft einem sogar durch die Zeit.
Sich nicht unterkriegen lassen, sich Unterstützung holen. Das ist doch ein schönes Schlusswort für heute. Und wie üblich kommt jetzt an dieser Stelle noch der Musikwunsch von Lisa.
Ich wünsche mir von Ellie Goulding On My Mind. Das ist von mir und meiner besten Freundin eigentlich das Lieblingslied. Also wenn wir mit dem Auto unterwegs sind oder so, dann ist das eigentlich das erste Lied, was angeht, damit wir ja ein bisschen Spaß an der Fahrt haben und damit wir uns ein bisschen einspielen können.
Domradio Sternzeit. Nachklapp.
In der Sternzeit-Reportage haben wir heute die letzten anderthalb Stunden Lisa kennengelernt. Ein junges Mädchen, das in Köln wohnt und mit 20 Jahren die Diagnose bekommen hat, dass sie Krebs hat. Sie hat diesen Krebs besiegt, hat die Chemotherapie überstanden, alles. Und unsere Domradio-Reporterin Milena Fuhrmann hat sie begleitet. Ein Dreivierteljahr war es. Hast du sie begleitet?
Genau, ein Dreivierteljahr war das.
Das war während der Therapie oder nach der Therapie?
Nee, das war schon nach der Therapie. Also das, man kann sagen, 2014 war sozusagen das Jahr, in dem alles passiert ist. Da kam Anfang des Jahres die Diagnose oder im Frühling die Diagnose, dann auch schon April und Mai dann eben die Therapie. Und im Sommer kam dann der letzte Teil der Therapie. Und danach im September bekam sie sozusagen die Info, dass es dann eben vorbei ist, dass sie im Moment dann auch krebsfrei ist. Und seitdem, also seit September 2014, hat sie ja eben dann diese Nachuntersuchung gehabt, alle 3 Monate und eben jetzt seit neuestem glücklicherweise jetzt jedes halbe Jahr. Und ich habe sie zu Beginn 2015, also dieses Jahr, kennengelernt. Da war dann alles schon sozusagen überstanden.
Trotz, auch wenn es überstanden war, ist es ja ein Thema, wo viele jetzt vielleicht Berührungsängste haben, so eng über so einen langen Zeitraum mit einem Menschen, der sowas Intensives durchgemacht hat, den zu begleiten und sich wirklich auf einer persönlichen, intensiven, intimen Ebene auch zu bewegen mit diesem Menschen. Wie war das für dich? Was war das schwierig? War das leicht? Wie war das?
Das war auf jeden Fall schwierig, weil man natürlich, wenn man die Person dann kennenlernt und dann weiß, okay, sie hat jetzt sowas durchgemacht. Ich habe sie ja über die Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs kennengelernt. Die haben sie mir sozusagen vermittelt und ich kannte ihre Geschichte, wusste also, womit ich da sozusagen es zu tun habe. Und das war am Anfang schon seltsam, weil du musst natürlich bohren. Klar, du willst natürlich auch ein bisschen Emotionen haben. Du willst Informationen, dann natürlich auch die Emotionen haben. Und das ist schon komisch dann zu fragen, so ja, was macht das jetzt mit dir, wenn du, als wir zum Beispiel in ihrem Zimmer saßen und ihren Kleiderschrank durchgewühlt haben und oder uns zum Beispiel Fotos angeschaut haben von früher, das ist schon seltsam. Also sie war ja sowieso immer eine, oder ist es nach wie vor, eine sehr taffe und da war es dann nochmal schwieriger für mich, dann auch nochmal danach zu bohren, zu sagen, Lisa, ja, erzähl mal, wie ist das denn, wie ist das hinter der taffen Lisa, wie sieht's da aus? Und das ist nicht leicht, das ist echt nicht leicht, aber...
Das heißt, sie war jetzt nicht die einfachste Protagonist. Das heißt, du musstest schon auch arbeiten oder wird man dich anstrengen, dass sie sich öffnet oder war das, hat sie das gerne getan?
Ja, was heißt öffnen? Also sie ist von sich aus ein sehr offener Mensch. Also wir haben uns kennengelernt, erster Tag waren wir Kaffee trinken und es hat sofort irgendwie gefunzt zwischen uns beiden. Wir haben uns direkt verstanden. Sie ist halt nur so eine, die will gerne stark sein. Also sie ist eine sehr starke Person und will nach außen einfach nicht Schwäche zeigen, was vollkommen in Ordnung ist. Nur in solchen Momenten will man natürlich dann auch so die Person hinter der Fassade kennenlernen. Und das war tatsächlich dann ein bisschen Arbeit, da dran zu gehen und sie da sozusagen dafür zu öffnen und zu sagen, komm Lisa, jetzt leg mal die taffe, harte Lisa zur Seite und erzähl mal, wie ist das hinter der Bühne sozusagen. Und ja, das war am Anfang nicht so leicht, aber je länger wir miteinander ja dann auch zu tun hatten, desto besser klappt es dann. Am Ende war es dann wunderbar, würde ich mal fast schon sagen, ja.
Ja, also wir haben bestimmt das Gefühl zumindest, dass wir sie kennengelernt haben. Ja. Hattest du auch, warst du am Ende dann auch zufrieden damit?
Ja, total.
total. Also ich habe am Anfang so die ersten Interviews, die ich mit ihr geführt habe, da habe ich wirklich ehrlich gesagt noch gedacht, so, ach, ob ich da wirklich noch so die Geschichten bekomme oder die Emotionen bekomme, die ich brauche, also es geht ja nicht darum, dass ich auf irgendwelchen Emotionen rumreiten will, ne? Oder jemanden bloßstellen will, überhaupt nicht, aber mein Thema war einfach schon sehr emotional. Das Thema und das Leben ist trotzdem schön. Junge Menschen mit Krebs, das hat ja zum einen eben diese ganz traurige Nachricht von wegen, es gibt Menschen, die stehen kurz, also die haben noch ihr ganzes Leben vor sich und müssen schon darum kämpfen. Das ist ja die Quintessenz dieser ganzen Geschichte. Aber finden es trotzdem noch wertvoll, das Leben, und freuen sich daran und erfreuen sich an Kleinigkeiten. Und das sind eben so diese Kleinigkeiten, die ich dann natürlich auch haben wollte. Und das ist dann nicht immer einfach, eben auch an diese Sachen dran zu kommen. Aber das hat wunderbar geklappt zum Schluss mit Lisa. Und sie hat mir auch viele Sachen erzählt, die sie ja, die man jetzt hier auch hören konnte. Und auch, ich finde, vor allem im Krankenhaus hat sie mich ja echt wirklich überall mitgenommen, wo es nur ging. Ne? Also jetzt bestimmte Sachen waren dann tabu, wie zum Beispiel Ultraschall oder Herzecho. Da konnte ich einfach nicht mit rein, weil da nur der Patient alleine hingeht. Aber sonst war sie total offen. Sie meinte, ja, kannst überall mit rein. Komm einfach mit, schließ dich an und so. Und da war das war kein Problem. Überall mit dem Mikro hinterher. Es war ganz wunderbar.
Aber du bist ja trotzdem, ich meine, es ist auf der einen Seite dein Beruf als Reporterin, auf der anderen Seite bist du aber auch natürlich selber ein Mensch.
Ja.
Und in diesem Dreivierteljahr, in dem du sie begleitet hast, gab es ja ganz viele intime Momente wahrscheinlich auch. Was war so der intimste Moment, wo du dachtest, oh, bin ich hier richtig an diesem Ort gerade? Bin ich jetzt hier so nah dran?
Ja, das war tatsächlich der Teil, wo wir im Krankenhaus waren, weil auch das Gespräch mit der Ärztin, wo ja auch Auszüge drin vorkamen, jetzt in der Reportage, da kamen sehr viele intime Sachen oder wichtige Informationen und so weiter, wo ich echt dachte so, boah, das ist krass, dass ich jetzt hier auch mitsitzen darf und dass die Lisa auch wirklich gesagt hat, ja, das ist vollkommen in Ordnung, du kannst das mit aufnehmen, mir ist das wichtig, dass das auch, dass man das zu hören bekommt, eben auch eben so die Information, worauf man eben achten muss, wenn man in diesem Alter an Krebs erkrankt, eben, dass man so Sachen wie Kinder kriegen und sowas, das steht natürlich noch gar nicht an oder zumindest ist es vielleicht noch nicht geplant, wenn man Anfang 20 ist, aber daran muss man denken, weil so eine Chemotherapie einfach unglaublich aggressiv ist und sie viel tut für dich, weil sie dich rettet, aber andererseits auf der anderen Seite auch viel kaputt macht.
Es ist
da zu sitzen und dann darüber das zu hören, wie sie darüber spricht mit Lisa, also die Ärztin und Lisa, das war ein Moment, wo ich echt dachte, also als Mensch wäre ich dann am liebsten aufgestanden gegangen, ist okay, das ist jetzt was Privates, da möchte ich jetzt nicht stören, aber als Reporterin musste ich natürlich da stehen. Also es ist schon schwierig
gewesen. Ja, das ist der Job, für den man auch viel Sensibilität und Fingerspitzengefühl braucht. Ich dachte mir das vorher, als wir das gehört haben, wie sie die Nachricht dann bekommen hat, die gute Nachricht. Sieht alles gut aus, es ist alles wunderbar. Dachte ich, wow, wenn da jetzt gekommen wäre, es sieht nicht so gut aus alles, hier wärst du ja auch dabei gewesen.
Ja, richtig,
das wäre dann nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Genau, also das musste ich immer im Hinterkopf behalten, dass es natürlich auch mal schlechte Nachrichten geben könnte. Als ich Lisa getroffen habe, war sie ja, habe ich ja schon erzählt, da war sie ja schon aus dem Gröbsten raus, sage ich mal, und stand mitten im Beruf, oder steht immer noch mitten im Beruf. Aber diese Nachuntersuchungen, die sind bis dahin immer ganz, also sehr gut ausgefallen und jetzt ja auch, aber da kann ja immer was sein. Das hat Lisa auch immer gesagt oder sagt es bis heute noch. Es kann immer sein, dass bei einer Nachuntersuchung was rauskommt und dann muss ich wieder ins Krankenhaus, dann muss ich wieder eine Chemotherapie machen, aber dann macht sie es halt.
Also, das ist richtig und es ist ja auch auf der anderen Seite, natürlich kann das immer sein, dass es wieder kommt, das kann aber auch bei jedem gesunden Menschen jeden Tag der Fall sein, dass die Krankheit das erste Mal kommt.
Absolut.
Gefeit davor ist man nie, das ist einfach das Leben. Also habe ich selber ein schönes Schlusswort geliefert.
Ja, absolut.
Milena, vielen Dank, dass du uns heute in der Sternzeit-Reportage Lisa vorgestellt hast für deine Arbeit. Danke. War es das erste Mal, dass du über so einen langen Zeitraum jemanden begleitet hast?
Ja, das war das erste Mal, dass ich wirklich mich so tief in ein Thema reinknien konnte und auch wirklich so lange eine Person begleitet habe. Das war wirklich das erste Mal und eine wirklich ganz tolle Erfahrung.
Wunderbar. Uns bleibt noch zu sagen, gehen Sie auf die Internetseite domradio.de. Dort finden Sie noch mehr Informationen zu diesem Thema auch. Milena, was findet man alles da?
Ganz genau. Es gibt dort natürlich einen Artikel zu der Sendung Sternzeit. Das Leben ist trotzdem schön. Da gibt es Fotos von Elisa vom letzten Jahr und wie sie aktuell aussieht. Und da gibt es natürlich auch noch ganz wichtige Infos und den Link zur Stiftung Junge Erwachsene mit Krebs, was ich ganz wärmstens ans Herz legen möchte, sich da mal durchzuklicken.
Also domradio.de, eine Empfehlung von uns. Das war's heute mit Domradio-Reporterin
Milena Fuhrmann
und mit mir Benedikt Kaiser hier im Domradio. Und nächste Woche gibt's eine neue Sternzeit wieder.